Bist du mit mir? Gott, wo bist du eigentlich? Ein Blick auf das vergangene Jahr 2016 lässt wohl viele Menschen diese Frage stellen. Die syrische Stadt Aleppo in Trümmern, ein schrecklicher Amoklauf in München, Terror in Berlin und in der Welt. Im Jahr 2016 haben 210.000 Menschen den Kampf gegen den Krebs verloren und sind gestorben an Darmkrebs, an Brustkrebs, an Lungenkrebs und so weiter. 316.000 Menschen sind beim Erdbeben in Haiti 2006 erdrückt worden von Gebäudeteilen, sind in Schlammlawinen untergegangen oder von den zwei Tsunamis überrollt worden. Gott, wo bist du? Wo bist du an diesen dunklen, schwarzen Tagen? Und die Reihe dieser schwarzen Tage, sie ließe sich ja ins Unendliche fortführen. Die Tsunami-Katastrophe 2004, das Lawinenunglück in Italien, Fukushima, die Hungersnot in Ostafrika und so weiter und so weiter und so weiter. Das alles sind schwarze Tage, das sind schwarze Daten, das sind vielleicht sogar schwarze Jahre in unserem Kalender. Und angesichts solcher Zeiten fällt es ehrlich gesagt schwer, überhaupt irgendetwas zu sagen. Das Einzige, was wir vielleicht noch denken können, ist, hoffentlich ist das bald vorbei. Egal wie, hoffentlich bald vorbei. Und egal, welche Bilder wir dabei im Fernsehen oder in der Zeitung sehen, sie sorgen dafür, dass uns die Fassungslosigkeit durch Mark und Bein geht. Und Hoffnung und Gott, wo wart ihr eigentlich an diesen Tagen? Schwierig. Wenn mich jemand fragt, wie ich glauben kann, obwohl ich den 11. September miterlebt habe und das passiert, dass mir diese Frage gestellt wird, wenn man mich fragt, wie ich glauben kann, obwohl ich um die Gräueltaten des Dritten Reiches weiß, obwohl ich weiß, dass es schwarze Tage gibt, an denen unschuldige und völlig überrumpelte Menschen sterben, dann fühle ich mich ehrlich gesagt genau dort, zwischen den Stühlen der Hoffnung und der Hoffnungslosigkeit. Ich empfinde eine große Spannung zwischen diesen beiden Polen und genau dort, zwischen den Stühlen, habe ich keine Antwort. Keine Antwort auf die Frage, warum solche Dinge passieren. Ich stehe zwischen den Stühlen und ehrlich gesagt merke ich, wie ich langsam dazu tendiere, mich auf diesen Stuhl der Hoffnungslosigkeit ganz hinzusetzen. Ich weiß, dass ich nichts weiß, dass ich nichts Positives zu sagen habe im Angesicht solcher Schrecken. Und dann denke ich nach und es fallen mir die anderen Momente meines Lebens ein. Momente, in denen ich Gott kennengelernt habe. Momente, in denen Gott größer war, als ich mir das je hätte erträumen können. Größer, als ich je hätte bitten können. Größer, als ich mir das je hätte vorstellen können. So dass ich dann wieder geneigt bin, aufzustehen. Aber ehrlich gesagt, reicht die Kraft nicht angesichts dieser Frage, um mich auf diesen anderen Stuhl zu setzen. Ich bleibe also irgendwie in der Mitte stehen. Da ist eine Spannung in mir und es zieht mich nach beiden Seiten, zur Hoffnung und zur Hoffnungslosigkeit. Und hier zwischen den Stühlen suche ich eine Antwort auf die Frage, wo ist Gott? Ich suche diese Antwort, weil ich darin hoffe, dass sie mir hilft, in die Richtung der Hoffnung zu gehen. Ich suche sie, weil ich mir wünsche, diese Hoffnung auch an andere Menschen weiterzugeben, weil ich das auch zu meinem Beruf gemacht habe, mit Menschen zu reden und ihnen weiterzuhelfen und Hoffnung aufzuzeigen, dass es weitergehen kann im Leben, egal was für schwarze und dunkle Tage da auch immer sein mögen. Und natürlich ist es gewagt, die großen und die kleinen Katastrophen in einen Topf zu werfen. Natürlich kann mein Schicksal, wenn ich beispielsweise erfahre, dass ich gekündigt werde, nicht ankommen gegen den Tag, an dem 3000 Menschen sterben oder gegen den Tag, an dem 200.000 Menschen bei einem Erdbeben ums Leben kommen. Aber wenn ich diese schwarzen Tage betrachte als Tage, die für hoffnungslose Tage stehen, dann kann man das schon zusammensehen. Als eine Situation in meinem Leben, in der ich spüre, dass ich wirklich Hoffnung brauche oder dass ich wirklich nach Hoffnung suche, dann kann ich von ganz unterschiedlichen schwarzen Tagen in unterschiedlichen Stärken und Schattierungen in deinem und meinem Leben sprechen. Wie wird nun also aus einem schwarzen Tag ein heller Tag? Wie wird aus Verzweiflung Hoffnung? Wie kommt die Hoffnung an schwarzen Tagen in dein und mein Leben hinein? Und was ist dann diese Hoffnung? Was bewirkt sie? Zu diesen Fragen möchte ich mit euch einen Text in der Bibel anschauen, der von Hoffnung in ganz besonderer Weise spricht. Von der Hoffnung nämlich, die lebendig ist. In einem Brief, ganz weit hinten in der Bibel finden wir ihn, ist eben von dieser lebendigen Hoffnung die Rede. Und ich persönlich bin auf diesen Text gestoßen. Ja, ich habe mich an diesem Text geradezu aufgerieben, weil er in einem solch krassen Gegensatz steht zu der Verzweiflung, dem Schrecken und der Hoffnungslosigkeit, die unser Leben so oft bestimmen. Dem entgegen spricht unser Text von dem Leben und von einer lebendigen Hoffnung. 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit das Vorrecht geschenkt, wiedergeboren zu werden. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Gelobt sei der Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit das Vorrecht geschenkt, wiedergeboren zu werden. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Es wirkt zunächst irritierend, dass dieser Text bei dem Thema, das wir heute haben, mit einem dicken Lob für Gott anfängt, dem Vater von Jesus Christus. Der erste Petrusbrief ist selbst auch in eine Zeit hineingeschrieben, in der die Tage dunkel waren und in der jene, für die der Brief zunächst bestimmt war, unfassbare Schrecken erleiden mussten. Die Verfolgung der christlichen Gemeinde, sie hatte massiv zugenommen und die Konsequenzen, die der Glaube an Jesus Christus nach sich zog, sie waren brutal und tödlich. Anfangs mussten die Christen, in Anführungsstrichen gesprochen, nur Hohn und Spott ertragen oder sie wurden für ihren Glauben ins Gefängnis geworfen. Folter und Tod bedrohte am Anfang eigentlich nur jene, die den Glauben verbreitet haben, allen voran die Apostel. Aber das hat sich dann doch sehr, sehr schnell geändert. Zur Zeit des ersten Petrusbriefes wurde jeder, der nur in dem Verdacht stand, etwas mit den Christen zu tun zu haben, gnadenlos verfolgt und hingerichtet. Und die Schwester, die gestern neben mir im Gottesdienst saß, sie geht heute für ihren Glauben in den Tod. Aber nicht nur das. Ein anderer Bruder wird aufgegriffen und gezwungen, dem christlichen Glauben abzusagen und dem römischen Kaiser als Herrn und Gott Loyalität zu schwören und nur noch den Kaiser anzubeten. Und der Bruder erhielt dem Druck nicht stand und hat aus Todesangst sich dem Kaiser unterworfen. Er rettete zwar sein Leben, aber er schämte sich dafür für den Rest seines Lebens. Das war die Lebenssituation der ersten Leser. Kein Tag ohne Schrecken, ohne Misstrauen gegenüber Brüdern und Schwestern. Verraten Sie mich? Verraten Sie Ihren Glauben? Kein Tag ohne Verlust. Täglich die Angst, entdeckt zu werden. Tod und Trauer allgegenwärtig. Und trotzdem spricht der erste Petrusbrief von einem Gott, der gelobt werden sollte. Und das nicht ohne Grund. Denn der Ursprung der Hoffnung, der lebendigen Hoffnung, die unser Glaube bewirkt, liegt in einem Vorrecht, das Gott uns Christen, seinen Kindern, einräumt. Es ist ein Vorrecht, sagt Petrus, das nur wir Christen haben, das nur uns vorbehalten ist. Und dieses Vorrecht zu haben, das in der lebendigen Hoffnung seinen Ausdruck findet, wurde auch überhaupt nur möglich, weil einer, Jesus Christus, gekreuzigt wurde und auferstanden ist von den Toten, weil Gott in seinem Sohn Jesus Christus eine neue Hoffnung, ein neues Leben, einen neuen Anfang ermöglicht hat. Und weil er dieses Leben, diesen Anfang immer wieder neu anbietet, dir und mir. Und aus diesem Grund gebührt Gott Lob und Dank für alle Zeit. Eine lebendige Hoffnung also. Das meint nicht irgendeinen über den Dingen schwebenden positiven Optimismus, der uns in irgendeiner Weise von Gott geschenkt wird, so eine Art Durchhalteparole, passt schon oder muss ja oder so. Nein. Wenn Petrus von lebendiger Hoffnung spricht, dann meint das Wort, das hier steht, etwas sehr Physisches, etwas fast Organisches. Etwas, das wir anfassen, etwas, das wir ergreifen, etwas, das wir wirklich deutlich spüren können. Eine Hoffnung also, die wirklich mitten im Leben steht und die sich genau darin als lebendig erweist. Und diese Hoffnung, sie wurde möglich, sagt Petrus, weil ein Mann, ein Mensch ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist. Und weil er in dieser Tat die letzte Konsequenz, nämlich den Tod, die Hoffnungslosigkeit an sich besiegt hat. Und mit besiegt meinen wir, er ist wieder lebendig geworden. Er ist auferstanden. Und als der Lebendige ist er vielen Menschen erschienen. Und er kann dir und mir bis heute begegnen, wenn wir das nur zulassen und wenn wir uns für diese Begegnung öffnen. Und in dieser Begegnung dann mit dem Lebendigen, mit dem auferstandenen Jesus Christus, liegt die Erkenntnis, was es bedeutet, eine lebendige Hoffnung zu besitzen, zu haben. Und was bedeutet es nun? Meines Erachtens sind es zwei Dinge, die diese lebendige Hoffnung ausmachen. Das erste finden wir wörtlich in unserem Text. Dort ist von einer Wiedergeburt die Rede. Keine Sorge, das ist jetzt nicht ein Beleg dafür, dass der Buddhismus doch irgendwie in der Bibel vorkommt. Nein, mit Wiedergeburt ist etwas gänzlich anderes gemeint. Ein wiedergeborener Mensch ist durch diese Neugeburt befähigt, in einer Beziehung mit Gott zu leben. Der Dreck dieser Welt, das Schlechte, das Böse, die Sünde, die auch immer wieder meinem Leben anhaftet, sie hindert mich daran, in einer unbelasteten Beziehung mit Gott zu leben. Und aus diesem Grund sandte Gott seinen Sohn, um eben diese Trennung und all das, was einem Leben mit Gott entgegensteht, ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Der Tod und die Auferstehung Jesu Christi, sie eröffnen uns Menschen also die Möglichkeit, mit Gott in einer befreiten, in einer gerechtfertigten Beziehung zu leben. Und Wiedergeburt oder Neugeburt bedeutet dann im Glauben, mit eben diesem Geschick Jesu verbunden zu sein. Es bedeutet, sein Sterben als stellvertretend für meinen Tod anzunehmen. Und es bedeutet, ein neues Leben in seiner Auferstehung zu finden. Ein neues Leben, ein neuer Anfang, jetzt mit Gott an meiner Seite. Befreit von Tod und Trennung, befreit von Sünde und Schuld. Und dieses Geschehen, es ist so monumental, so gewaltig, so lebensverändernd, dass die Bibel es nur mit dem Begriff Wiedergeburt oder Neugeburt beschreiben kann. Das alte Leben ist nicht mehr. Alles ist anders. Im Glauben an Jesus Christus wirst du ein neuer Mensch. Weil du durch Jesus und seine Tat am Kreuz befähigt wirst, ein Leben mit Gott zu führen. Und mit diesem Gott kannst du dann Dunkles durchbrechen und neu anfangen. Und wenn dich dann andere Menschen sehen, dann werden sie erkennen, dass in dir Hoffnung ist, dass in dir etwas steckt, das neu ist, etwas, das sagt, und trotzdem und dennoch glaube ich und halte ich fest und hoffe ich. Zum Zweiten bedeutet lebendige Hoffnung, dass wir Hoffnung teilen. Dadurch, dass ich selbst eine lebendige Hoffnung habe, weil Gott mir zur Seite steht, meine Sünde, meine Schuld immer wieder vergibt und weil er mich wirklich entlastet und durch mein Leben trägt, dadurch kann ich selbst auch Hoffnung an andere weitergeben. Ich kann an schwarzen Tagen die Nachrichten aushalten, weil ich mit Gewissheit weiß, dass Gott größer ist als alle Schrecken. Ich versuche nicht nur meine schwarzen Tage vor diesem Horizont zu sehen, sondern ich versuche auch, für andere da zu sein und ihre dunklen Zeiten ernst zu nehmen, ihnen zur Seite zu stehen und dabei zu sehen und zu wissen, dass es auch an schwarzen Tagen einen neuen Tag geben wird und dass die Dunkelheit eben nicht das letzte Wort hat. Und ich weiß aus eigener schmerzlicher Erfahrung sehr genau, das sagt sich ganz leicht. Das ist leicht gesagt, wenn ich das Gefühl habe, heute ist gar kein schwarzer Tag in meinem Leben. Wie anders sieht es aus, wenn diese dunklen Wellen über uns zusammenbrechen? Die Welle von Zweifel, von Angst, von Depression, von Wut, von Ärger, von Zorn, von Trauer, von Sterben und Tod und manchmal alle Wellen direkt hintereinander weg. Eine nach der anderen bricht über uns zusammen. Darum jetzt die Frage, wie das denn geht, wie denn lebendige Hoffnung wirkt. Ich habe das Gefühl, dass ich an sehr vielen Stellen in der Bibel einen großen Anspruch lese. Wie auch hier der Anspruch der lebendigen Hoffnung, die wir als Christen ja nun mal haben sollten. Das liest sich so unheimlich groß. Aber da dieses Wort an dieser Stelle lebendig heißt, diese Hoffnung also etwas mit dem Leben zu tun hat, können wir auch für uns annehmen und daraus lesen und verstehen, dass diese Hoffnung wirklich mitten in unserem Leben stattfindet. Also nicht auf dem Papier, nicht in irgendwelchen hochtrabenden Gedanken großer Philosophen, sondern tatsächlich mitten im Leben. Und so wie ein Neugeborener auf die Hilfe seiner Eltern angewiesen ist, so sind ja auch wir auf Hilfe angewiesen. So wie ein Neugeborener manchmal Ohnmacht empfindet und auf die Macht von anderen angewiesen ist, so sind auch wir oftmals ohnmächtig. Ein Neugeborener lernt nur langsam, erste Schritte zu gehen. Aber irgendwo fängt man ja an. Ich glaube, lebendige Hoffnung bedeutet, sich für einen Pfeil zu entscheiden und einen Pfeil zu entdecken. Jetzt kommt mein didaktisches Element in dieser Predigt. Ich glaube, dass lebendige Hoffnung bedeutet, dass ich an schwarzen Tagen einen Pfeil entdecke. Oder dass ich an schwarzen Tagen mit jemandem anderes zusammen einen Pfeil suche. Dass ich frage, wie geht es weiter? Und dass sich eine Antwort langsam für mich öffnet. Hier, da geht es weiter. Ein erster Schritt in Richtung Hoffnung. Es ist der richtige. Trau dich, hoff endlich. Manchmal ist diese lebendige Hoffnung aber auch erst einmal nur die Gewissheit, dass ich irgendwann diesen Pfeil parat habe und dass ich zunächst einfach nur da bin, um zu trösten, um beizustehen, um zuzuhören und um zu helfen. Bis ich dann diesen Pfeil rausholen kann und sagen kann, hoff endlich. Das geht selten sofort, eigentlich fast nie sofort. Das braucht in den meisten Fällen sehr, sehr viel Zeit. Aber wenn wir uns an den Anfang dieser Predigt und an den Anfang des Predigttextes erinnern, dann ist lebendige Hoffnung ein Vorrecht von uns Christen. Und deshalb ist es die einzigartige Möglichkeit, die wir immer in der Tasche haben, die wir immer rausziehen können, der Pfeil, den andere Menschen nicht haben. Einen großen Gott im Rücken, einen Menschen und einen Gott namens Jesus kennen, der sich selber überwunden hat und alles Schlechte und Böse überwunden hat, damit ich loslassen und abgeben kann. Das ist lebendige Hoffnung. Die gehört dir ganz allein, aber immer zusammen mit Gott. Der Mensch macht es zusammen mit Gott gut. Der Mensch kann nicht allein und Gott macht nicht allein. Aber zusammen, dann wird es gut. Und trotzdem erlebt man natürlich immer auch wieder die Momente, in denen es scheinbar einfach nicht geht, in denen man verharrt, in denen man schockiert am Boden liegt. Aber irgendwann kommt dann dieser Pfeil, der die Richtung anzeigt. Lebendige Hoffnung heißt also nicht, dass es immer sofort weitergeht. Lebendige Hoffnung bedeutet, dass es überhaupt weitergeht. Und das ist eine Verheißung Gottes, das Vorrecht, dass er uns seinen Kindern einräumt. Ich weiß nicht, wir kennen uns ja auch gar nicht, ich weiß nicht, wie schwarz dein Tag ist. Vielleicht sitzt du hier im Gottesdienst und denkst, der hat leicht reden da vorne. Vielleicht hast du auch gar nicht einen eigenen schwarzen Tag vor Augen, sondern du denkst an jemand anderen. Wie es auch sei, nicht umsonst wird im Angesicht von Dunkelheit und schwerer und schwarzer Last oft ein kleines Licht aufgestellt. Eine Kerze, die diese Richtung, diesen Pfeil, diese Hoffnung repräsentiert. Das finden wir an Unglücksorten, das finden wir an Gedenkstätten in Kirchen oder auch zu Hause. Ein Licht in schwärzester Nacht. Und ich weiß auch an dieser Stelle, das ist ein mega kitschiges Bild mit diesem Licht. Aber meine Erfahrung zeigt mir, dass sich über Kitsch an schwarzen Tagen eigentlich niemand Gedanken macht. Und deshalb ist die lebendige Hoffnung eben tatsächlich das Licht am berühmten Ende des Tunnels. Sie ist das Licht an den dunkelsten Tagen unserer Geschichte, in deinem und in meinem Leben. Und dieses Licht, diese lebendige Hoffnung in Jesus Christus hat eine große Kraft und es scheint und es kann mehr werden und ich kann mich auf die Suche machen. Mit der Hoffnung, dass ich Hoffnung finden werde. Mit der Hoffnung, dass ich inmitten der Dunkelheit meiner Schrecken zu neuem Leben erwache. Amen.